ich glaube, dass durch ja, NSU, durch die Attentate in Hanau und auch durch Black Lives Matter, was ja auch in Deutschland für ordentlich Wirbel gesorgt hat, dass sich da einiges verändert. Aber es gibt auch in der Politik und bei denjenigen, die Verantwortung tragen, unglaublich scheu, überhaupt anzuerkennen, dass es in Deutschland ein Rassismusproblem gibt.
Salon 5. Hallöchen, Nasra von Salon 5 hier. Ich sitze hier mit einer Person, die sich sehr gut mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung auskennt und dem Thema Umweltrassismus. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Hallo, ich bin Nadja Scharabi. Und arbeite bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich internationale Politik. Und in dem Themenfeld beschäftige ich mich viel mit Klimagerechtigkeit. Und wenn man sich mit Klimagerechtigkeit beschäftigt, ist natürlich das Thema Rassismus, Kolonialismus, Umweltrassismus total wichtig. Und deswegen hoffe ich, dass ich ein paar Insights, die ich dazu habe, heute mit euch teilen kann.
Nadja, was bedeutet überhaupt Umweltrassismus?
Umweltrassismus heißt, dass Menschen oder Communities, die Rassismuserfahrung haben oder migrantisiert sind, davon betroffen sind, dass Umweltmaßnahmen, also zur Regulierung von Umwelt, zum Schutz von Umwelt, so aufgesetzt werden, dass sie erstens nicht beteiligt sind und dass sie zweitens davon besonders betroffen sind. Umweltrassismus heißt auch, dass von Rassismus betroffene Menschen mehr als nicht von Rassismus betroffene Menschen, also zum Beispiel BIPOC-Menschen, viel mehr davon betroffen sind, dass durch das Klima Wohngegenden immer heißer werden. Oder davon, dass zum Beispiel durch Umweltbelastung, Umweltzerstörung das Auswirkungen auf die Gesundheit hat und so weiter. Das ist eine lokale Dimension, aber total wichtig ist bei dem Thema Umweltrassismus auch eine globale Dimension, weil wir uns eigentlich klar machen müssen, dass dieses Wohlstandsmodell, in dem sich jetzt so ein Land wie Deutschland befindet, also dieser ganze Reichtum, der hier existiert, auch wenn der natürlich nicht bei allen Menschen hier gleichermaßen ankommt, aber im Vergleich, im internationalen Vergleich ist ja Deutschland eins der reichsten Länder. Das alles ist ja darauf aufgebaut, dass wir seit Jahrhunderten Länder im globalen Süden ausbeuten oder ausbeuten lassen. Insbesondere, wenn es um Rohstoffe geht, die wir brauchen. Und damit externalisieren, also veräußern wir eigentlich die ganzen Folgen, die dadurch zum Beispiel entstehen. Ne, wenn irgendwo giftige Metalle aus dem Boden gezogen werden oder bei der Produktion Gifte entstehen, dann betrifft es ja die Leute, die dort leben. Keine Ahnung, zum Beispiel in Ecuador oder Kolumbien oder so. Und wir genießen dann das fertige Produkt und unser Leben. Und das aber auch schon eben seit ein paar Jahrhunderten. Gleichzeitig verbrennen wir fossile Energien, also Kohle und Öl, auch schon seit Jahrhunderten. Die haben wir zum größten Teil auch hier aus dem Boden gezogen. Jetzt wollen wir es hier nicht mehr in Deutschland, also gerade aktuell dann doch nochmal, aber eigentlich wollen wir es ja nicht mehr, spätestens ab 2030 nicht mehr. Und was wir dann machen ist, dass wir dann sagen, okay, dann holen wir das Zeug erstmal woanders her. Und die ganzen ökologischen Probleme, die dann woanders entstehen, sind auch nicht unsere. Plus zusätzlich die Auswirkungen, ne, von der Klimaerhitzung und so, also von der Erderwärmung und der Erhitzung, dem steigenden Meeresspiegel und so weiter, die sind ja vor allem erstmal woanders spürbar und nicht bei uns. Und das hat damit auch eine umweltrassistische Dimension.
Inwiefern spielt denn Klassismus in diese ganze Problematik hinein?
Klassismus heißt ja, dass Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihrer sozialen Position oder auch ja, sozial-ökonomischen, also wie viel Geld sie haben, wie viel Zugang sie haben zu zum Beispiel Bildungsangeboten, zu Informationen und so weiter, dass sie da auf diesem Grund sozusagen benachteiligt werden von einer höheren Klasse. Und was man oft beobachtet ist, dass in so einem Land wie Deutschland migrantisierte Communities gleichzeitig von Armut betroffen sind oder von viel weniger Aufstiegschancen, weil sie eben viel schlechtere Zugangsmöglichkeiten zu Bildung haben, zu Informationen, zu Ressourcen und so weiter. Und somit verknüpfen sich ja Diskriminierungsformen von Rassismus und Klassismus. Und man sieht es zum Beispiel an meinem Wohnort. Ne? Ich wohne in Berlin, Gesundbrunn. Da haben wir weit über 60% Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Und gleichzeitig ist es einer der Stadtteile, der die schlechteste Umweltbilanz hat. Extrem hohe Lärmbelastung, extrem hohe Luftverschmutzung, extrem betroffen von der sich erhitzenden Stadt, gleichzeitig sehr hohe Wohndichte. Und für die Menschen hier ist es unglaublich schwer, sich dagegen zu wehren.
Wäre das denn auch so ein Fall von Umweltrassismus, was du gerade genannt hast?
Ich würde sagen, ja, weil die städtischen Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, einmal das erstmal gar nicht anerkennen. Also die sagen, okay, das ist ein Stadtteil, der ist arm. Aber es wird sozusagen, es gibt in Berlin so einen Umweltgerechtigkeitsatlas, da wird nicht explizit darauf Bezug genommen, dass hier auch extrem viele Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund leben. Ich sage immer extra sogenannter Migrationshintergrund, weil das die Zahl ist, die hier erfasst wird. Eigentlich sprechen wir lieber genau von BIPOC-Communities oder migrantisierten Communities oder Menschen mit Rassismuserfahrung, aber das kommt ja hier dann sozusagen gar nicht vor im offiziellen Sprech.
Möchtest du einmal kurz BIPOC überhaupt?
Ja. Ah ja, genau. BIPOC ist, kommt aus dem Englischen, das steht für Black, Indigenous, People of Color. Schwarze Menschen, indigene Menschen und ja, wie ich People of Color übersetze, sagst du besser.
Ja, ich glaube, da gibt es im Deutschen noch nicht so ein Äquivalent dafür. Aber das sind, wie du gesagt hast, einfach Menschen, die halt auch von Rassismus betroffen sind. Ich glaube, so könnte man das am vernünftigsten zusammenfassen. Ne?
Genau.
Ja, genau. Du hast jetzt gerade darüber geredet, warum du den Begriff in Anführungsstrichen quasi benutzt.
Genau, warum ich jetzt zum Beispiel auch sagen würde, dass wir hier eine Form von Umweltrassismus haben, ist, weil die städtische Wohnungspolitik und die städtische Sozialpolitik es auch nicht schafft oder vielleicht auch nicht ausreichend versucht, dieses soziale Gefüge hier so zu gestalten, dass Probleme sich nicht auf einem Haufen ballen und gleichzeitig es für die Menschen, die hier leben, unglaublich schwer ist, hier auch überhaupt rauszukommen. Und ich glaube, dass es eigentlich sich auch viel verändert und vielleicht auch einiges verbessert, aber die Information darüber, dass zum Beispiel die Luftverschmutzung hier unglaublich hoch ist, die findest du eigentlich auch nur, wenn du danach suchst und irgendwie weißt, wo du suchen musst. Wäre mir neu, dass es hier einfach leicht zugängliche Informationen, Bildungsangebote und so weiter gäbe, dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit hätten zu sagen, hey, das passt mir hier nicht, wie das ist und wir wollen was verändern. Genau.
Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass Umweltrassismus in Deutschland sehr wenig erforscht wird. Woran liegt das denn eigentlich?
Nasra, ist das okay, wenn ich ganz kurz noch mal ein bisschen aushole, wieso wir überhaupt von dem Phänomen Umweltrassismus wissen?
Ja, klar.
Super. Und das hat aber auch was mit der Frage zu tun, warum es in Deutschland eigentlich so wenig Informationen darüber gibt oder warum darüber das auch unzureichend geforscht wird. Die Geschichte vom Umweltrassismus und die ist, beziehungsweise das sich dagegen wehren und die Forderung nach Umweltgerechtigkeit, kommt ja eigentlich aus den USA. Als in den 80er Jahren giftiger Müll in der Nähe von schwarzen Nachbarschaft abgeladen werden sollte, weil wo er vorher abgeladen werden sollte, eine weiße, eher bürgerliche Nachbarschaft sich dagegen gewehrt hat, erfolgreich, hatte man sich gedacht, okay, dann machen wir es einfach da, wo Leute wohnen, die sich eh nicht wehren können. Die haben sich dann aber gewehrt und haben erkannt, dass das für sie unglaublich schwer ist, und es war dann auch so, sich da überhaupt gegen zu wehren, also mit Protesten, mit juristischen Verfahren und so weiter, und die Mülldeponie kam dann am Ende, und das hat eine Bewegung losgetreten, dass, ich benutze jetzt wieder den Begriff BIPOC, in den USA gesagt haben, Moment mal, das überschneidet sich ja mit einer rassistischen Diskriminierung, die wir eh schon erfahren, dass zusätzlich bei uns jetzt hier auch noch irgendwie giftiger Müll abgeladen wird und wir zusätzlich viel weniger Möglichkeiten haben, eine gute Gesundheitsversorgung zu kriegen. Wir zusätzlich diejenigen sind, die eigentlich auch die Jobs vielleicht an der frischen Luft machen oder an der nicht so frischen Luft dann eben und die dem viel mehr ausgesetzt sind als andere. Und das ist ja sozusagen die Geburt der Erkenntnis über Umweltrassismus und dass es wichtig ist, bei Umweltpolitik eben auch immer die Frage nach Gerechtigkeit zu stellen. Und ich glaube, dass es in Deutschland, oder ich weiß es, dass es in Deutschland so wenig erforscht wird oder ist, weil grundsätzlich Rassismusforschung in Deutschland viel zu wenig betrieben wurde. Also viele, viele Jahre, Jahrzehnte völlig prekarisiert, völlig nur am Rande. Ich glaube, dass durch ja, NSU, durch die Attentate in Hanau und auch durch Black Lives Matter, was ja auch in Deutschland für ordentlich Wirbel gesorgt hat, dass sich da einiges verändert. Aber es gibt auch in der Politik und bei denjenigen, die Verantwortung tragen, unglaublich Scheu, überhaupt anzuerkennen, dass es in Deutschland ein Rassismusproblem gibt. Also man kann wahrscheinlich, ja, findet sehr wenig öffentliche Äußerungen von Politikerinnen, die das sich trauen, überhaupt das Wort in den Mund zu nehmen. So, das ist erstmal die Grundlage, wenn es überhaupt um Rassismus geht, ne? Und jetzt kommen wir noch mit so einem Feld wie, sowas eigentlich gut gemeintes, ne? Wie Umweltschutzmaßnahmen und eine Umweltpolitik könnte ja auch diskriminierende Faktoren haben, dann wird es ja noch unbequemer. Und auch da sehe ich nicht, dass die Politik zum Beispiel voranschreitet. Also ich habe jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf das Interview ein bisschen recherchiert, beim Umweltbundesamt zum Beispiel, die eigentlich immer so ganz viel Informationen zu Umweltpolitik rausgeben, habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden. Ich glaube, die großen Umweltverbände beschäftigen sich damit auch kaum. Und naja, und dann ist es ja auch so, dass natürlich die Veränderung, die es braucht auch einen Druck von sozialen Bewegungen, von der Straße und so weiter. Und wahrscheinlich gibt es da auch noch nicht genug Druck, weil eben die Umweltbewegung, die Klimabewegung mehrheitlich weiß ist. Und auch da hat es ja in den letzten Jahren eine Erkenntnis gegeben, dass sich da was ändern muss, also in Bezug auf Repräsentation. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt nur weiße Mittelschichtskids bei den Fridays-Demos reden, sondern vielleicht auch andere. Aber die Frage ist natürlich, wie tröpfelt das dann wirklich durch in die Strukturen und was muss noch alles passieren, damit, keine Ahnung, jetzt wenn wir sagen, das 1,5-Grad-Ziel wird nicht eingehalten, deswegen wird unsere Zukunft zerstört, dass wir dann noch sagen, von denjenigen im globalen Süden ist übrigens auch schon Vergangenheit zerstört und von denen ist übrigens auch jetzt schon irgendwie die Gegenwart zerstört. Aber auch hier bei uns werden Leute unterschiedlich betroffen sein. Nicht alle werden gleichermaßen unter den Folgen des Klimawandels leiden und leiden auch jetzt schon nicht drunter. Und ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich noch viel Aufklärungsarbeit und die dann wiederum zu Druck führt, was dann wiederum vielleicht dazu führt, dass auch die Wissenschaft sich mehr mit dem Problem beschäftigt, aber das braucht ja auch wieder Gelder und das braucht dann auch wieder den politischen Willen und da war ich vorhin schon mal.
Eine spontane Frage.
Ja, gern.
Es wird von PolitikerInnen ja oft auch direkt geschlussfolgert, da wo quasi Menschen mit Migrationshintergrund leben, dass es da eben dreckiger oder ärmer oder was auch immer ist, ist ja irgendwie Schuld der Menschen, die dort leben, dass meine Frage ist, kann es sein, dass Umweltrassismus auch so wenig beforscht wird, weil Deutschlands Wahrnehmung von Rassismus total oberflächlich ist?
Auf alle Fälle würde ich dir da zustimmen. Ich glaube, die Wahrnehmung von Rassismus ist in erster Linie bei den Leuten so, ah, eine Abwehrwahrnehmung. Oh, ich bin ja kein Rassist, ich bin ja keine Rassistin. Das ist die erste Reaktion. Und das, genau, dann geht es oft, ne, um Rechtsextremismus und rassistische Diskriminierung im individuellen Kontext, aber die Erkenntnis, dass es eine strukturelle Dimension hat, also sprich, sich wirklich in Institutionen, in politischen Entscheidungen festschreibt, die ist, ja, da ist die Erkenntnis langsam vielleicht vorhanden bei einigen, aber sie ist sehr oberflächlich. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ne, das hat halt ganz viel auch mit der Wohnungsmarktpolitik zu tun. Also in der Gegend, in der ich jetzt wohne, als ich hierher gezogen bin, wollte hier halt niemand wohnen. Deswegen konnte ich hier eine günstige Wohnung mieten, die schon viel teurer war als von den Leuten, die vor ein paar Jahrzehnten aus der Türkei gekommen sind, um hier zu arbeiten. Die haben ja nur quasi hier und in anderen Kiezen in Berlin, wo niemand sonst hin wollte, weil die Wohnungen so runtergekommen waren, weil es zu wenig Grünflächen gab und hinziehen konnten. Und es wurde nie dafür gesorgt, dass die Menschen irgendwie die Kieze mitgestalten konnten, auf die Art und Weise vielleicht, wie sie wollten, oder zumindest nicht ausreichend. Es gibt immer so kleine Projektchen hier und da, aber ich glaube, das ist eher Kosmetik, sondern dass es halt wirklich in die Struktur der politischen Entscheidungsfindung übergeht. Und jetzt ist durch die Gentrifizierung und die verrückten Mietenmarkt und weiß nicht was hier in Berlin, ist es halt völlig unmöglich, dass die Leute hier irgendwie auch rauskommen.
Interessante Sicht darauf. Bei uns, bei Salon 5, geht es ja diese Woche um Klimagerechtigkeit. Am Anfang hast du ja erwähnt, dass Umwelt, Rassismus und Klimagerechtigkeit zusammenhängen. Wieso das denn?
Also erstmal auf einer Bewegungsebene ist es ganz klar so, dass die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung sich auf die Umweltgerechtigkeitsbewegung bezieht und immer ins Zentrum stellt, bei Umweltkrisen oder bei der Klimakrise geht es eben nicht nur um die Natur, also es geht auch um die Natur, aber es geht nicht nur um die Umwelt und dass die geschützt werden muss, sondern es geht immer auch um eine soziale Dimension. Und es geht immer auch darum, dass bei unseren Forderungen eben alle möglichen Formen von Diskriminierung überwunden werden müssen. Und es ist halt total logisch, dass die Forderung nach Klimagerechtigkeit sich kritisch auseinandersetzt mit Kolonialismus, weil, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, also wir sind ja in dieser ganzen misslichen Lage, in diesem ganzen Mist, weil wir ein koloniales, kapitalistisches Wirtschaftssystem haben, was dazu führt, dass zusätzlich die Auswirkungen zuerst bei denjenigen gespürt werden, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und auch das ist eindeutig eine rassistische Dimension. Was ich vorhin schon sagte, ne, auf einer globalen Ebene. Und deswegen ist das ganz klar miteinander verbunden. Und ich finde auch wichtig, dass wir nicht vergessen sollten, dass so globale Klimaschutzinstrumente, also sowas wie Emissionshandel zum Beispiel, da geht es darum, dass, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, da geht es dann darum, dass wir hier im globalen Norden, also weiß nicht, Deutschland, USA, Europa, die Treibhausgase, die wir in die Luft stoßen, was wir ja tun, weil wir viel industrialisierter sind, viel mehr Verkehr haben und so weiter und viel luxuriöseren Lebensstil, dass wir dafür, genau, vereinfacht gesagt, so Zertifikate kaufen, weil woanders auf der Welt Bäume gepflanzt werden oder Regenwald geschützt wird. Und diese Maßnahmen, die führen halt, haben auch eindeutig rassistische Dimension, weil die nämlich da, wo dann die Bäume gepflanzt werden oder wo die Leute nicht mehr in den Regenwald dürfen und die Praxis, die sie seit Jahrhunderten mit dem Wald haben, nicht mehr ausüben dürfen, dann werden sie vertrieben, haben keine Einkommensquellen mehr, migrieren meistens in die nächsten Städte, landen vielleicht in Slums und so weiter. Also auch deswegen ist die Forderung nach Klimagerechtigkeit zum Beispiel gegenüber solchen Instrumenten total kritisch und lehnt die eigentlich ab.
Verschlimmert der Klimawandel den Umweltrassismus und wie äußert das sich eigentlich?
Der Klimawandel verschlimmert auf alle Fälle den Umweltrassismus. Also das eine hatte ich ja schon erklärt, ne? Auf der globalen Ebene ist es ja uns allen bekannt, was jetzt schon los ist. Siehe nach Pakistan, siehe nach Kenia, jetzt ganz aktuell. Ne? Das sind Auswirkungen des Klimawandels und den verursacht haben wir hier. Und es sterben die Menschen oder werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, ganz woanders. Gleichzeitig, und das hatte ich, glaube ich, vorhin auch irgendwann schon mal gesagt, ist es so, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch hier zunehmend zu spüren sind, also hier in Deutschland, in Europa, vor allem durch zunehmende Hitze. Und auch da ist es schon so, dass zum Beispiel so ein Kiez, wie in dem ich lebe, der ist ganz besonders betroffen von Hitzewellen. Und wir sehen es auch, dass hier zum Beispiel, ne, in der Covid-Pandemie die Zahlen sehr viel höher waren, gerade unter migrantisierten Communities. Dazu kann ich später nochmal kommen, warum. Aber sozusagen würde ich sagen, dass diese diskriminierende Situation, in der wir jetzt sind, noch viel schlimmer werden wird. Also es ist auch, wenn am Ende wird es auch darum gehen, das hatte ich auch schon gesagt, ne, es ist mit Klassismus verknüpft, wer kann sich denn die Klimaanlage leisten, wenn die Buden immer heißer werden? Oder wer hat die Möglichkeiten, sich irgendwie eine luxuriöse Vorstadtvilla mit Swimmingpool zu kaufen oder den Zweitwohnsitz an der kühleren Nordseeküste, falls der Meeresspiegel noch nicht so sehr gestiegen ist. Ne, das sind dann meistens reiche, meistens weiße Leute und die anderen wohnen an den heißen, stickigen, eh schon verpesteten Straßen und haben keine Chance, hier wegzukommen. Deswegen wird der Klimawandel auf alle Fälle den Umweltrassismus verstärken. Und man muss auch gucken, ne, also es gab ja in der Vergangenheit auch so Fälle wie, das ist nachgewiesen, dass auch in Deutschland zum Beispiel Communities von Romnia und Sintiza in der Nähe von Mülldeponien oder Kläranlagen angesiedelt wurden und so weiter. Oder dass da auch Grundstücke als Kompensationszahlung oder Reparationszahlung übereignet wurden, die völlig verseucht waren. Und auch bei sowas könnte der Klimawandel massive Auswirkungen haben, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es zunehmend vielleicht zu Überschwemmungen bei Flüssen kommt oder aufgrund der zunehmenden Hitze dann auch Stoffe freigesetzt werden und so weiter. Das ist jetzt natürlich sehr nerdig und vielleicht zu sehr in bestimmte Richtungen gedacht, aber das sollte man nicht unterschätzen. Ja.
Ich wollte noch einmal auf die Covid-Situation eingehen. Nämlich wurde da in den USA quasi durch eine Statistik der Gesundheitsbehörden in Chicago bewiesen, dass schwarze Menschen 50% der Corona-Fälle und 70% der Sterbefälle ausmachen, obwohl in Chicago der schwarze Bevölkerungsanteil nur 30% ausmacht. Was könnte der Grund dafür sein?
Der Grund dafür ist Rassismus. und zwar, ich bin keine Expertin in Bezug auf globale Gesundheitspolitik oder Gesundheitspolitik und ich bin auch keine Expertin, was Nordamerika angeht. Ne? Aber was ich weiß, ist, dass in den USA schwarze Menschen, BIPOC, Latinx auch viel, also Menschen, die eine Geschichte in Lateinamerika haben, viel stärker betroffen sind von, da sind wir wieder beim Klassismus, auch Armut, viel stärker betroffen sind von einem viel schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Bildungsmöglichkeiten. Und genau, also dieses System, das erhält sich einfach selbst. Ne, weil du da wohnst, wo du wohnst, weil du daherkommst, wo du herkommst, hast du eigentlich keine Chance, woanders hinzugehen, hast du keine Möglichkeiten, irgendwie eine höhere Bildung zu erreichen. Das heißt, du bleibst einfach da, wo du bist und gleichzeitig werden durch den Neoliberalismus alle möglichen Sozialleistungen zusammengestrichen. Also es gibt dann kaum noch Sozialarbeit, es gibt dann kaum, allgemeine öffentliche Gesundheitsversorgung gibt es in den USA auch nicht. Das ist alles ja hochgradig privatisiert. Also wer kann sich das alles überhaupt leisten? Und dann kommt aber noch eine Dimension dazu. Und das ist ja auch zum Beispiel hier, da wo ich wohne, wo die Bevölkerungsdichte so groß ist, dass die Menschen einfach auf viel kleinerem Raum zusammenleben. Also wenn, ne, in der Covid-Pandemie zum Beispiel, dann war es ja irgendwie eine der wichtigen Maßnahmen, sich zu isolieren. Wie willst du dich denn isolieren, wenn du irgendwie zu 10 in 2 Zimmern wohnst? Auch, das ist vielleicht auch mit kulturellen Praxen verbunden. Ne? Es ist halt üblich, dass irgendwie die Großfamilie zusammen isst und so weiter. Und es ist gar nicht üblich, dass du irgendwie allein dein Takeaway vor der Glotze isst. Und lauter so Geschichten. Ne? Und dann gleichzeitig sind es auch die Menschen, also gerade in Chicago weiß man das ja, die eben die Jobs hatten, die draußen stattfinden, die kein Homeoffice machen konnten, wie vielleicht ich oder andere Leute, die so, ne, Bürojobs, höher bezahlte Jobs haben und so weiter. Und all das zusammen ist ja einfach eine massive Auswirkung von einer sozialen Ungerechtigkeit und von Rassismus.
Es wird ja schon, vor Corona wurde ja schon vermutet, dass durch die Klimakrise Pandemien öfter vorkommen werden. Was kann denn in der Politik präventiv gegen Umweltrassismus in Pandemien, wie du so gerade gesagt hast, getan werden?
Da hast du mir echt eine gute Frage gestellt. Also ich glaube, was die Politik tun kann, ist ordentlich Geld in die Hand nehmen für im Sinne einer öffentlichen Daseinsfürsorge. Den Zugang zu Informationen erstmal leichter machen. Also wir haben es ja auch hier gesehen in Deutschland, in den Anfängen der Corona-Pandemie. Erstmal war alles auf Deutsch da. Was ist denn mit den Leuten, die nicht so gut Deutsch können oder nicht so richtig verstehen, was jetzt hier Phase ist? Also da muss die Politik oder die Sozialpolitik auch, glaube ich, einfach viel besser werden, dass sie schneller Maßnahmen ergreift, die einfach auch in allen möglichen Sprachen, die hier relevant sind, kommuniziert werden, ohne jetzt groß darüber nachzudenken. Das sollte einfach Standard sein. Viel leichteren Zugang dann eben auch zu den notwendigen Impfstoffen und so weiter. Also ich sehe zum Beispiel, dass hier, wo ich wohne, das Bezirksamt Mitte, das Gesundheitsamt Mitte, hat, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ne? Als so viele Geflüchtete aus der Ukraine hierher kamen, haben sie sofort mit einem ganz niedrigschwelligen Impfangebot auf ukrainisch Werbung gemacht, wo es möglich war, dass die Leute zack irgendwo hingehen, sich gegen alles Mögliche impfen lassen, sich durchchecken lassen und gut ist. Und das ist ja ein Beispiel, warum funktioniert es da? Warum nicht immer? Ne? Aber es gibt anscheinend Beispiele, dass es funktionieren kann. Und ich finde, genau sowas, auf sowas muss die Politik sich vorbereiten. Aber, entschuldige, dass ich das jetzt nochmal sagen muss, wir haben in Deutschland auch ein Problem, was das Anerkennen der Folgen des Klimawandels angeht. Weil ich glaube, oder ich weiß, dass diese ganze Diskussion über Anpassungsmaßnahmen, die ist sehr auf technische Lösungen aus. Also, dass man sagt, okay, wir müssen, weiß nicht, hier Dämme bauen, da vielleicht noch ein bisschen mehr ein paar Bäume pflanzen, da ein bisschen renaturieren, aber dass wirklich die ganze soziale Dimension erfasst wird und man auch bereit ist, die anzuerkennen. Das ist wie mit dem Rassismus. Davon sind wir wirklich noch weit entfernt. Also deswegen hätte die Politik da echt noch einiges zu tun.
Was wäre denn die soziale Dimension in dem Fall?
Naja, zum Beispiel, dass aufgrund des Klimawandels zum Beispiel Pandemien zunehmen. Also da muss man sich ja dann irgendwie ernsthaft drauf vorbereiten, ne? Und Pläne entwickeln und Geld in die Hand nehmen vor allem und den Willen haben. Das ist aber auch, was ich vorhin schon sagte, also was ist denn mit den Städten, die immer heißer werden? Und was ist denn mit den Menschen, die da wohnen müssen, wo sie jetzt wohnen und da nicht weg können? Also vielleicht ist es so eine kleine soziale Maßnahme, dass jetzt zum Beispiel in Berlin überall so Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden, weil sie wissen, dass die Stadt immer heißer wird und sie wollen, dass die Leute, es sind ja vor allem auch, ja, sterben ja Leute, unglaublich viele Menschen an Hitze, oder wegen der Hitze in Deutschland. Das ein regelmäßiges, ne, Trinken ist ja da irgendwie dann total wichtig. Und da denkt man vielleicht auch an die Leute, die sich jetzt nicht irgendwie schnell mal beim Späti, heißt es hier, heißt es
bei uns als Kiosk,
ein Wasser kaufen können, sondern dass sie einfach freien Zugang zu Trinkwasser haben. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, aber das ist natürlich auch, ja, ein kleiner und irgendwie auch eine Art technischer. Und ich glaube, man muss da auch viel mehr noch an Bildungsmaterialien und Bildungsmöglichkeiten und so weiter sich überlegen, vielleicht auch in den Schulen. Und ja, also genau, an all das denke ich.
Gibt es noch irgendwas, was wir so als Einzelpersonen tun können? Die Leute, die jetzt gerade so zuhören, denken sich, Alter, ist das scheiße, die Politik muss was machen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Was soll ich denn da jetzt noch machen?
Ja, also erstmal gewinnt ja keiner was, wenn wir uns schlecht fühlen. Weil dann schämen wir uns und dann stecken wir den Kopf in den Sand und wollen verschwinden. Also erstmal bitte nicht schämen und nicht euch schlecht fühlen. sondern im Gegenteil, hätte ich da ein paar Ideen. Ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, was das angeht, dass ich mit meinem individuellen Konsumverhalten die Welt verändern kann. Aber trotzdem können wir, glaube ich, schon einiges tun, wenn wir uns einfach, oder ihr da draußen euch beschäftigt damit, was ihr da so konsumiert. Und da denke ich vor allem halt an Klamotten. Weil die Produktion von Klamotten ist auch umweltrassistisch. Also wenn ihr euch einfach mal anguckt, wo die herkommen, unter was für Bedingungen die erzeugt werden. Und da könnt ihr euch auch wirklich super gut auf Social Media drüber informieren. Da gibt es richtig viele Infos. Ich habe jedenfalls gerade gestern auch noch mal auf Insta geguckt. Und ich hänge da echt nicht viel ab, aber ich habe was gefunden. Also deswegen informiert euch. Wenn ihr irgendwie schon in Umweltbewegungen und so weiter aktiv seid, dann thematisiert das Thema. Redet vor allem mit Betroffenen, ladet sie ein und lasst sie aber auch mitbestimmen und Dinge entscheiden. Und ich glaube, andersherum, wenn ihr antirahmäßig schon aktiv seid und so weiter, dann lasst uns doch irgendwie das Thema Umweltrassismus kampagnenmäßig auch mal aufgreifen und da ein bisschen Lärm machen. Es gibt sicherlich auch, weiß halt nicht, wo ihr gerade alle so wohnt und so, aber es gibt auch schon ein paar Initiativen, also zum Beispiel Black Earth oder BIPOC Climate Justice Collective, auch in Deutschland, die genau das Thema bearbeiten und an die könnt ihr euch sicherlich auch wenden und die unterstützen oder vielleicht sogar da mitmachen. Da habe ich aber nicht nachgefragt.
Aber es sind auf jeden Fall schon gute Tipps. Erstens, danke, dass du hier warst und uns so gut über das Thema Umweltrassismus informieren konntest.
Nasra, vielen Dank für die Einladung. Das hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu hektisch geredet. Ich hatte so viel zu sagen, ich hätte noch eine Stunde weiterreden können und musste mich zusammenreißen. Es hat total viel Spaß gemacht und ja, viel Spaß beim Hören vom Podcast.
Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß und Dankeschön, dass ihr zugeschaltet habt. Folgt auf jeden Fall noch Salon5- auf Insta, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ladet die App herunter und ja, that's it. Habt noch einen schönen Tag oder morgen oder Abend.